Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Heute mit einem ganz spannenden Thema, und zwar Holz und einem ganz spannenden Gast. Fangen wir mal mit dem Thema Holz an. Holz ist ja bei Weitem, wie wir alle kennen, kein neuer Baustoff. Vielmehr ist er der vielleicht wichtigste und bekannteste überhaupt. Und das ist das Spannende, über Jahrtausende hinweg, weil mit Holz wurde schon vor Jahrtausenden Jahren gearbeitet. Vor dem Hintergrund von der Klimakrise, Nachhaltigkeit und dem Suchen nach Alternativen zu Stahl und Beton rutscht der traditionelle Holzbau immer mehr in den Fokus. Wie gut, dass wir heute auch einen echten Holzbauexperten bei uns haben. Niklas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Daniel. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Dann starten wir doch gleich mal hinein. Niklas, stell dich doch gerne mal vor, gerne mit Vollnamen, den habe ich jetzt vergessen. Was machst du und wer bist du?
Ja, ich bin Niklas von Haaren. Ich bin seit 10 Jahren jetzt Holzbauingenieur, habe mich noch mit 29 Jahren selbstständig gemacht, bin jetzt Geschäftsführer von meinem eigenen Ingenieurbüro und bearbeite da Projekte im Holz- und Holzhybridbau schwerpunktmäßig. Ich bin vom Kern her Tragwerksplaner, aber im Holzbau bin ich der Meinung, funktioniert Tragwerksplanung nicht losgelöst von dem ganzen anderen Part. Ne? Deswegen bezeichne ich mich gerne auch als Generalist, weil ich neben der Statik Wärmeschutz, Brandschutz, Schallschutz, Nachhaltigkeit mitplane, mitkoordiniere. Ich halte das nicht für Nebensache, sondern für eigentlich genauso wichtig wie die Statik selber. Und mein Ziel ist, Planung muss baubar sein, muss auch in der Realität funktionieren und nicht nur auf dem Papier. Wirtschaftlich muss sie bestenfalls eben auch noch sein.
Alright, jetzt hast du schon gesagt, Holzbau, Planung geht ja nicht nur mit der Statik einher, sondern auch noch viel mit vielen anderen Bereichen, sei es ein Wärmeschutz, sei es eine Bauphysik, sei es auch der Brandschutz, das sind alles wichtige Themen. Bevor wir da so ein bisschen tiefer hineinsteigen, für mich ist es immer relevant, okay, wo kommst du her, was ist so dein Werdegang bis zu der jetzigen Position als Geschäftsführer deines Ingenieurbüros? War das dann ganz klassisch ein Bauingenieurwesenstudium oder bist du über eine Ausbildung? Vor Holzbau ist ja häufig immer so, ja, Zimmerer, Meister, Techniker, Studium und dann gehe ich da rein. Wie war das denn bei dir?
Mein Weg hatte einige Schleifen, ehrlich gesagt, zwischen Schulabschluss und dem Studium dann. Ich habe erst ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht auf einem Bauernhof, wirklich mit Schafen und Ziegen gearbeitet und da nebenbei eigentlich viel mit Holz gewerkelt, eigentlich als Kind schon immer. Und aus diesem Jahr heraus habe ich mich dann für eine Schreinerlehre entschieden und dort den Studiengang Holzingenieurwesen in Hildesheim kennengelernt. Und in Hildesheim startet man dann erstmal ins erste Semester und nach dem ersten Semester entscheidet man sich dann zwischen Möbelbau und konstruktiver Ingenieurholzbau. Und ich habe gedacht, Möbel kann ich jetzt bauen, jetzt will ich Häuser bauen lernen. Und das heißt, ich habe mich im Grunde erst im Studium selber dafür entschieden, Bauingenieur zu werden, tatsächlich.
Und warum dann so die Richtung Holz? Hätte ja alles Mögliche sein können. Es hätte auch Beton, Stahlbau. Wann hast du gesagt, okay, Holz, das ist das Thema, was dich fasziniert und begeistert?
Ja, Holz ist einfach ein richtig genialer Werkstoff. Ne? Ich habe schon immer damit gerne gearbeitet. Es ist halt auch ein zugänglicher Werkstoff für Kinder, für Erwachsene. Man kann mit einfachen Maschinen da viel bearbeiten und viel erreichen. Ne? Es ist ein sehr alter Werkstoff, mit dem wir schon lange arbeiten, nachhaltig. Also ich mag einfach dieses Material, daher auch die Schreinerlehre, ne? Überhaupt der Fable dafür, für das Material. Studiengang Holzingenieurwesen war ich halt schon drinne. Es ist parallel mit den Bauingenieuren dort in Hildesheim. Man hat auch viele Module mit den Bauingenieuren zusammen. Aber ich war halt schon im Holzbau drin und habe mich da einfach sehr, sehr wohl gefühlt.
Sehr stark. Kommen wir jetzt noch so ein bisschen zu deinem Ingenieurbüro und auch den Projekten, die du hier machst. Wie können wir uns denn das vorstellen? Was sind das für Projekte, Bauprojekte, die du hier in deinem Ingenieurbüro machst?
Der Holzbau ist ja sehr, sehr breit aufgestellt. Nicht weniger oder nicht breiter als alle anderen Bereiche auch, ne? Holzbau sind nicht mehr jetzt einfach kleine Hütten oder Einfamilienhäuser wie früher, sondern Holzbau, das sind große Mehrfamilienhäuser, ganze Quartiersentwicklungen, Bürogebäude, Gewerbegebäude, Kitas, Schulen sind natürlich total im Kommen oder längst da eigentlich, öffentliche Gebäude, Verwaltungsgebäude, das alles deckt der Holzbau ab und das alles ist auch das, was ich kann und anbieten kann, ne?
Also das heißt, ist auch ein klassischer Ingenieurholzbau, das heißt Hallen oder auch zum Beispiel ja, Modulbauten, Wohnanlagen, ist der damit dann auch inbegriffen?
Das ist mit drinne, genau. Also Hallentragwerke sind natürlich super spannend. Da kann man mal sein ganzes ingenieurmäßiges Know-how auch auspacken. Modulbauten habe ich gerade sogar ein Projekt. Das ist jetzt eher ein Einfamilienhaus, was aber aufgrund der Logistik als Modulbau geplant werden soll. Das ist durchaus herausfordernd, aber macht auch einfach Spaß.
Es besteht ja häufig in der Planung von Holzbautragwerken der Irrglaube, dass nur mit Holz alleine gebaut werden kann. Wobei wir wissen ja beide ganz genau, ohne nur mit Holz geht das ja auch nicht. Ich brauche noch andere Materialien. Wie siehst du das Ganze? Kannst du da auch mal ein bisschen Licht ins Dunkeln einbringen?
Ich bin totaler Verfechter davon, das richtige Material am richtigen Ort einzusetzen, ne? Ich bin überhaupt nicht ideologisch drauf, dass ich sage, ich bin Holzbauingenieur, ich will ausschließlich Holz einsetzen, sondern ich will wirklich das richtige Material am richtigen Ort einsetzen. Und dazu gehört für mich genauso auch der Beton oder der Stahl. Das ist einfach Teil des Geschäfts. Also Hybridbau ist eben das, was ich im Kern mache. Es ist nicht mit Holz alleine getan. Es gibt viele Details, die dann durchaus auch mal mit Stahl besser lösbar sind. Oder es muss ja auch wirtschaftlich sein, ne? Man kann nicht sich auf ein Material voll fokussieren. Es gibt für die unterschiedlichsten Einsatzstellen auch wirklich das richtige Material. Und das muss man suchen und finden.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel für uns, wo du jetzt viel Beton verwendest, wo jetzt dann doch der Holzbau vorwiegt und wo du dann halt wieder den Stahl einsetzt?
Also wenn ich an so ein klassisches Mehrfamilienhaus denke, ne, dann halte ich persönlich für die effizienteste Bauweise Holz oder Holz-Beton-Verbunddecken beispielsweise als Deckensystem einzusetzen. Bei Unterzügen greife ich durchaus gerne auf Stahl zurück, weil Stahl an der Stelle architektonisch eben auch besser daherkommt. Häufig oder der Stil der Zeit ist heutzutage einfach, dass Unterzüge sich zurücknehmen sollen. Am besten sollen sie deckengleich verschwinden. Und das ist mit Stahl einfacher, auch günstiger realisierbar, wenn ich dann auch darüber nachdenke, dass gerade Mehrfamilienhausbaustützen auf Unterzügen, auf Stützen stehen sollen. Dann muss da die Kraft durchgeleitet werden. Das ist mit Stahl besser. Das ist im Holz, wo mit Querdruck geht das einher. Das ist einfach dann an der Stelle für mich nicht das richtige Material. Dann allerdings wieder Holzstützen. Ich gehe gerne oder greife gerne auf Holzstützen zurück dann im Innenraum. Die sind günstiger. Und wenn man ihnen den Platz geben möchte, dann sind Holzstützen für mich einfach der richtige Ort dort. Und im klassischen Mehrfamilienhausbau, im Hybridbau, da hast du dann einen Stahlbeton-Treppenhauskern, Stahlbeton-Fundamente sowieso. Und so würde ich sagen, bringe ich klassischerweise Materialien am effizientesten und eben auch materialgerecht dann zusammen.
Okay. Und jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zum Thema Holzbau. Ich habe so die persönliche Wahrnehmung, dass gerade so in den letzten 5 bis 10 Jahren sich im Holzbau viel getan hat und wir auch so eine gewisse Art Renaissance erleben, weil jetzt der Baustoff zu bauen an sich von Tragwerken immer beliebter wird. Natürlich hat man auch vorher schon mit Holz gebaut, aber jetzt nicht so in der Summe. Wie nimmst du das aktuell wahr? Ist das jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung oder siehst du das auch so, dass jetzt die Attraktivität am Bauen mit Holz deutlich gestiegen ist?
Doch, auf jeden Fall. Als ich eingestiegen bin, war von einer Holzbauquote im Wohnungsbau von 25% noch überhaupt nicht zu denken, ne? Inzwischen sind ungefähr 25% aller Wohnungsneubauten sind Holzbauten, Einfamilienhäuser wie Mehrfamilienhäuser. Also das ist auf jeden Fall ein großer Wirtschaftszweig, der sich dort gebildet hat und wo wirklich früher nicht dran zu denken war. Nachhaltigkeit spielt dort natürlich eine sehr große Rolle, auch zu Recht, ne? Holz als nachwachsender Rohstoff, als Alternative zu sehr CO2-intensiven Bauweisen, bietet sich natürlich an. Und Holzbau sehe ich auch klare Vorteile dann Richtung Vorfertigung. Es wird im Vorfeld enorm viel geplant, viel mehr als in anderen Bauweisen, würde ich mal sagen. Das heißt, Qualität ist später eben auch planbar und kein Produkt mehr von Zufall.
Absolut. Und was denkst du, sind denn so die Gründe, dass jetzt so dieser Baustoff Holz wieder so stark an Beliebtheit gewonnen hat? Nachhaltigkeit, Planbarkeit. Siehst du abgesehen von dem Punkt noch so andere, wo es vielleicht auch so auf Bundesebene oder auf politischer Ebene so ein bisschen mehr Druck gemacht worden ist oder auch so ein bisschen mehr die Wahrnehmung oder nicht die Wahrnehmung, sondern vielmehr so die Akzeptanz auch bei anderen Planern und Bauherren?
Ja, wir haben ja einerseits die Holzbauoffensiven, ne, der verschiedenen Bundesländer, die Holzbau gerade auch bei öffentlichen Bauvorhaben enorm nach vorne gebracht haben, quasi teilweise schon zu einer mehr oder minder Pflicht vorgeschrieben haben. Gerade tut sich ja auch bundesweit auf Bundesebene ziemlich viel. Ich habe nicht den tiefsten Einblick da rein, verfolge das natürlich. Ich glaube einfach, gerade im Wohnungsbau, das liest man seit Jahren, wir brauchen viele, viele Wohnungen noch. Und da bietet Holzbau eben eine Lösung, mehr Wohnraum zu schaffen, eben auch beispielsweise, indem wir Bestandsgebäude aufstocken und dort auf bereits vorhandenen Flächen mehr Wohnraum schaffen.
Alles klar. Also die Vorteile von Holz sind ja häufig bekannt. Also das heißt, eine schnellere Montage, aber auch eine hohe Vorfertigungsgrad, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das müssen wir jetzt da nicht mehr weiter vertiefen. Trotzdem kommt es ja immer wieder zu gewissen Vorurteilen, wenn man mit Holz baut und auch plant. Was sind das denn für Vorteile, die dich häufig begegnen, wenn du mit Planern, aber auch Bauherren oder allgemein Beteiligten sprichst?
Als erstes kämpft man immer mit dem Vorurteil, Holzbau wäre teuer, ne? Das ist in aller Instanz erstmal das, was man als erstes zu hören bekommt. Und die nackten Zahlenstudien zeigen eben, dass Holzbau durchaus etwa 3-5% teurer ist auf die Kostengruppen 200-700. Das ist einfach so, ne? Aber wichtig an dem Punkt für mich ist, dass man das ehrlich vergleicht mit alternativen Bauweisen. Also ich kann eine Holztafelwand mit einer Holzfassade nicht vergleichen mit einer Mauerwerkswand, mit einem WDVS. Das ist für mich optisch nicht das Gleiche. Und gleichzeitig braucht eine Holzfassade mit der Hinterlüftungsebene eben auch Platz, den es beim Mauerwerksbau nicht braucht. Das heißt, wenn ich das vergleichen möchte, dann muss ich schon eine Holztafelwand mit einem WDVS vergleichen, mit einer Mauerwerkswand mit einem WDVS. Und dann sieht man sehr schnell, dass diese Bauteile eben auch unterschiedlich dick sind. Also eine Holztafelwand mit WDVS ist sicherlich 4-6 Zentimeter dünner als eine Mauerwerkswand mit WDVS. Und das generiert Wohnfläche und Wohnfläche ist Geld, ist Rendite später. Und diese Soft Skills, die kommen für mich in dieser Betrachtung, die kommen für mich zu kurz. Es gibt einfach in der Kostenberechnung irgendwo, gibt es keine Position irgendwie Holzbaueffizienz minus 100.000 Euro. Das ist nicht drin. Deswegen wird meistens auf Bauteilebene verglichen. Und ja, auf Bauteilebene ist eine Decke zum Beispiel durchaus mal 50 Euro teurer. Das spielt sich aber später wieder rein, wenn ich mir die Effizienz im Bauablauf angucke, wenn ich mir ansehe, wie viel weniger Nachträge ich später habe, dass Qualität eben planbar wird, dass ich im Vorfeld viel plane und dann auf der Baustelle schneller bin, weniger Witterungsrisiko habe, mehr Wohnfläche generiere aus dem gleichen zur Verfügung stehenden Grundstück. Ne? Da spielt sich das wieder rein. Vorteile sonst, denen man immer begegnet, ist Brandschutz. Ne? Das ist auch verständlich. Einfach weil Holz brennt. Das macht Menschen Angst, das verstehe ich total. Da muss man sagen, Holz brennt brechenbar. Das heißt, Holz brennt in ungefähr mit 0,7 Millimeter die Minute. Man kann als Faustregel sich merken, ungefähr 30 Millimeter in den ersten 30 Minuten. und danach 20 Millimeter pro weitere 30 Minuten. Wenn wir also ein wirklich großes Gebäude sehen, das muss 90 Minuten standsicher sein. Das lässt sich berechnen, das lässt sich nachweisen. Ne? Andere Bauweisen haben dort mit ihren eigenen Themen zu kämpfen. Stahl wird relativ schnell weich, wenn er heiß wird. Beton kann abplatzen, dann liegt der Bewährungsstahl eventuell frei. Dann kann der weich werden. Das ist wiederum eben auch schädigend. Das heißt, ein Holzbau steht dem Ganzen nicht nach. Das ist berechenbar und lässt sich in den Griff kriegen. Und zuletzt ist natürlich auch Schallschutz und sommerlicher Wärmeschutz immer wieder Thema, ne, mit dem man kämpfen muss. Beides ist kann man in den Griff bekommen, ne? Wenn man das ordentlich plant, wenn man das von Anfang an mitdenkt, wenn man eben auch einen Holzbauingenieur mit an Bord hat, der das Material kennt, der die Bauweise kennt, dann kann man das alles planen nach dem Stand der Technik, nach den aktuellen Regeln der Technik.
Mhm. Jetzt hast du zwei Begriffe genannt, die möchte ich fürs Publikum nochmal ein bisschen näher erläutern. Jetzt hast du gesagt, Kostengruppe 200 bis 700 und WDVS. Wobei handelt es sich da bei beiden Sachen?
Das eine ist die Kostenberechnung nach DIN, ich glaube 276, wird ja aufgeteilt in 800 verschiedene oder in 8 verschiedene Kostengruppen. Die 100er sind dort einfach die erste Ebene. 100 sind die Grundstücke. Und Grundstücke sind einfach immer identisch, egal was ich nachher für ein Gebäude drauf stelle. Deswegen nimmt man das aus so einer Betrachtung beispielsweise raus. Und 800, das sind die Finanzierungskosten, die sind auch identisch, egal was ich nachher für ein Gebäude hinstelle. Deswegen habe ich das aus der Betrachtung ausgeklammert. 200 bis 700, das sind dann so die typischen Projektkosten, wie eben das Objekt herstellen und auf dem Grundstück errichten, technische Gebäudeausrüstung. Das geht hin bis Kunst am Bau und so weiter. Und dann hast du noch WDVS angesprochen. WDVS bedeutet Wärmedämmverbundsystem. Also wir reden hier über zum Beispiel, Styropor ist ja der allgemein gängige Begriff. Eine Styroporverkleidung beispielsweise 16, 20, 24 Zentimeter dick heutzutage mit einem Putz obendrauf. Auch nochmal ungefähr ein Zentimeter, was das aufträgt. Im Holzbau sind das häufig eben auch holzbasierte Dämmplatten, Holzwolleplatten mit Putz.
Okay, gut. Hybridbau. Das ist noch ein interessantes Thema, weil wir haben es ja schon gesagt, Hybridbau, also Holz bauen, kann ja nur mit anderen Materialien geschehen. Vor allem jetzt hast du das Thema auch Holzverbundbaudecken angesprochen. Allgemein zum Thema Holzhybridbauweise, wie siehst du denn das? Wo sind da so hauptsächlich die Einsatzbereiche? Und ist das auch etwas, was jetzt immer mehr und mehr gekommen ist?
Ja, es ist aus der Realität heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ne? Ich denke, die allermeisten Neubauten sind Hybridbauten. Es wird immer mit verschiedenen Materialien gearbeitet, weil das auch die ehrliche Bauweise ist, das richtige Material am richtigen Ort einzusetzen. So ein klassisches Mehrfamilienhaus habe ich ja gerade schon mal beschrieben, wo ich eben typischerweise Holz, Stahl, Beton einsetzen würde in einem Mehrfamilienhaus beispielsweise, dass das einem mit Holz sehr gut lösbar ist, wirtschaftlich ist, leicht ist an der Stelle, schlank ist, dass Unterzüge beispielsweise typischerweise, dass ich die eher in Stahl planen würde. Ich denke einfach, es kommt darauf an, dass man das richtige Material am richtigen Ort einsetzt und dementsprechend ist Hybridbau überhaupt nicht wegzudenken, sondern einfach die Realität, wenn man heutzutage über Holzbau spricht.
Okay, gut. Dann das Thema, ein weiteres Thema, wo du ja auch aktiv bist, das ist das ganze Thema Normung und auch ein Normungsgremium. Also bist du auch im Eurocode 5 Holz-Beton-Verbundelemente, was wir ja gerade auch angesprochen haben, mit beteiligt, also in einem Arbeitskreis. Erzähl uns doch mal, worum geht es da genau? Was ist Holz-Beton-Verbund? Ja, man kann sich das vielleicht ja vom Audio her ein bisschen drunter was vorstellen, aber vielleicht kannst du mal auf diese Thematik auch ein bisschen tiefer reingehen.
Ja, Holz-Beton-Verbund beschäftigt mich eigentlich schon seit meinem Berufseinstieg damals. Ich habe meine Bachelorarbeit über Holz-Beton-Verbund geschrieben. Ich habe mich damals in die Technical Specification, die CENTS 19103, eingearbeitet. Die war damals noch nicht mal veröffentlicht, lag nur auf Englisch vor. Und habe darauf basierend dann ein Bemessungsverfahren entwickelt für mehrfältrige Holzbetonverbunddecken in Verbindung mit mehrfältrigen Holzbetonverbundplattenbalkenunterzügen. Sehr sperriges Wort, ne?
Typisch deutsch, Entschuldigung.
Ja, genau. Das ist so. Darum sind wir einfach gut, die Wörter aneinander zu ketten, ja. Darüber habe ich eben meine Bachelorarbeit geschrieben, bin so in das Thema reingekommen, habe Holzbetonverbund dann mehr oder minder mir einfach in seiner Gesamtheit angeeignet, bin ein paar Jahre später dann erst als Gast in diesen Arbeitskreis aufgenommen worden und später dann auch reguläres Mitglied geworden. Ne? Was ist Holzbetonverbund? Man kennt es vielfach zum Beispiel aus einer Verstärkung von Bestandsdecken, aber es ist auch im Neubau totale Realität. Ne? Eine Holzflachdecke beispielsweise wird vorgefertigt, ausgebreitet, das geht schnell. Dann ist das Gebäude erstmal zu witterungssicher und dann wird dann der Beton drüber gegossen. Und der Beton verkrallt sich mit dem Holz, die wirken zusammen als eine massive Decke später. Das hat Vorteile für den Schallschutz, für den Brandschutz. Für den Schallschutz zum Beispiel verbessert es die Tiefenfrequenzbereiche, dass man beim Trittschallschutz einfach weniger hört von meinem Nachbarn oben drüber. Beim Brandschutz zum Beispiel kann man häufig auch bei etwas dickeren Platten, häufig irgendwo habe ich so 12 bis 14 Zentimeter Überbeton, kann man den Brandschutz so lösen, dass man im Brandfall rein die Betonplatte nachweist als tragend. Dann kann man mit dem Holz unten drunter auch etwas schlanker werden und eben auch nochmal wirtschaftlicher und ressourceneffizienter rauskommen.
Und jetzt bin ich mal so der typische Kritiker, der sagt, ja, warum machen wir das dann nicht gleich mit nur Beton? Warum brauchen wir da extra jetzt Holz und Beton?
Ja, das Holz ist erstmal auch eine verlorene Schalung später, ne, die nachher aber mitwirkt und die Tragfähigkeit unterstützt. Das heißt, das Holz bringt erstmal die Maßhaltigkeit mit, die man im Holzbau eben hat, von eigentlich nur wenigen Millimetern Toleranzen. Man kann das super vorfertigen, man kann das auslegen, das Gebäude ist erstmal zu und dann wird der Beton oben drauf gegossen. Ne? Das heißt, als allererstes Mal hat man diese Schalung eingebracht, die sonst zum Beispiel Filigranplatten sein könnten und das Gebäude ist erstmal auch dicht und geschlossen. Das sehe ich als einen Vorteil. Dann ist es natürlich auch, dass die Decke fertig ist, wenn ich das Gebäude verlasse. Ich muss nicht noch drüber spachteln, Unebenheiten ausgleichen, streichen und so weiter, sondern wenn das Holz liegt, dann ist es fertig. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Und meines Erachtens steigert es auch die Vermietbarkeit von Objekten, weil es eine wirklich warme, angenehme Untersicht ist. Das sieht schön aus, das schmeichelt dem Auge. Mieter, potenzielle oder auch spätere Eigentümer, die kommen da rein. Da ist Erstaunen da, die freuen sich, das sieht gut aus einfach.
Super. Zum Arbeitskreis. Wie kann ich mir denn da die Arbeit denn vorstellen? Also wie viele Leute seid ihr dort? Was wird denn da erarbeitet? Gebt ihr dann Vorschläge weiter an, ja, sagen wir mal, an das Normungsgremium? Wird es dann in den Eurocode 5 dann auch so eingebaut? Erzähl uns doch mal so ein bisschen von den Abläufen, von dem Organisatorischen. Wie können wir uns das denn vorstellen?
Ja, wir sind so 15 Personen etwa. Alle natürlich mit tiefem fachlichen Bezug zum Holzbetonverbund und wir kommen da aus den verschiedensten Bereichen. Ne? Das sind Wissenschaftler, das sind Menschen aus der Wirtschaft, spätere Anwender der Norm, später oder Anwender von Holzbetonverbund, also wirklich die Leute aus der Praxis. All die sitzen da zusammen. Wir treffen uns jetzt zuletzt eigentlich regelmäßig so alle 2 Monate und gehen dann Hinweise, Kommentare und so weiter durch, die wir einfach erhalten aus tatsächlichen Anwendern dieser noch unveröffentlichten Norm oder aus der Technical Specification und arbeiten das ein. Teilweise gehen wir wirklich Absatz für Absatz durch. Das kann dann durchaus auch mal etwas zäher sein und etwas trockener sein. Teilweise mag man es vielleicht auch Wortklauberei nennen, wenn wir dann darüber diskutieren, ob da Shall, Should, May oder can stehen soll, also ob eine Regelung angewendet werden muss, angewendet werden darf oder ob das vielleicht einfach nur ein Vorschlag ist. Ne? Aber das ist halt wichtig dafür, dass diese Regelungen auch später in der Praxis angenommen werden und nicht fälschlicherweise irgendwie anders interpretiert werden. Manche Regeln müssen einfach angewendet werden und andere sind ein Vorschlag. Aber davon bin ich eben auch ein großer Freund, mit ingenieurmäßigen Methoden kann man auch davon abweichen und seine eigene Regelung finden und das einfach sauber nachweisen, ne? Ja, die Arbeit im Kreis ist dann häufig eben auch Konsensarbeit, eben weil da die verschiedensten Interessen vertreten sind aus Wissenschaft und Wirtschaft, ne? Und erstmal sitzen wir zusammen, bringen das zusammen, einigen uns auf etwas und dieses Gesamtergebnis, das muss dann nochmal nach Europa und eben auch mit anderen Ländern abgestimmt werden, die wiederum andere Erfahrungen haben, andere Bauweisen haben, wo sich andere Dinge etabliert haben, ne? Das ist ein schwieriger Prozess durchaus auch, ne?
Also das heißt, der Arbeitskreis, in dem du jetzt aktuell bist, das ist jetzt, sagen wir mal, nur Deutschland.
Genau, also wir befassen uns hauptsächlich mit dem zukünftigen nationalen Anhang. Mhm. Aber das ist natürlich auch alles rückgekoppelt auf die eigentliche spätere Holzbetonverbundnorm 1995, 1.3 wird das später sein. Und ich habe auch eine kleine Anekdote zum Beispiel zu erzählen. Wir haben letztens festgestellt, dass wir gerne die Betonzugfestigkeit regeln wollen würden. Wir dürfen es aber nicht, weil die Betonzugfestigkeit nicht national festgelegt werden soll. Also schlagen wir beispielsweise vor, einen Vorfaktor einzuführen, der dann national festgelegt werden kann. Also so ist eben die Arbeit dort im Gremium, dass man sich dann auch mit Formalitäten auseinandersetzt und dann schaut, was sagt die Wissenschaft, was sagt die Wirtschaft, was hätte man gerne, was ist ein gutes Gesamtergebnis, worauf können wir uns einigen, was dann auch einfach unserem Sicherheitsniveau entspricht und alle später auch zufrieden mit sind.
Okay, spannend. Gerade so auch die Zusammenarbeit mit 15 anderen Leuten und dann natürlich auch noch später die Eindrücke und Erfahrungen aus anderen Ländern, das stelle ich mir sehr spannend vor. Also das ist schon eine ordentliche Mammutaufgabe jetzt auch im Hinblick auf die neue Eurocode-Generation, die zweite Generation, die jetzt ja auch dann bald kommen wird. Sehr spannend. Ich möchte jetzt auf einen weiteren Punkt kommen und zwar auf LinkedIn steht ja, dass du auch Mediator bist und Kommunikation ist ja das Nonplusultra, vor allem auch in der Baubranche, weil man ja auch mit den unterschiedlichsten ja, Beteiligten spricht, sei es jetzt ein Architekt, sei es ein Bauherr, sei es weitere Planer und deswegen bist du ja wahrscheinlich auch Mediator, weil das kommt ja einem auch zugute. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen noch in das Thema einführen. Was war so die Motivation, das zu machen und was für einen Mehrwert bringt dir das auch so am Tag?
Ja, ich habe die Ausbildung tatsächlich zum Baumediator, so nennt es sich, genießen dürfen. Das hat mir meine alte Firma ermöglicht und da bin ich auch sehr dankbar für. Mediatoren arbeiten dort, wo eben Konflikte festgefahren sind oder drohen, sich festzufahren. Und das haben wir im Bauwesen ja wirklich häufig, ne? Es gibt Streit über Geld, Termine, Leistungen, Nachträge. All sowas sorgt einfach tagtäglich für Streit und Konflikte, ne? Worum es selten bis nie geht, ist, was dahinter steckt. Was sind die dahinterliegenden Interessen der Menschen, mit denen wir arbeiten, ne? Das ist Anerkennung der geleisteten Arbeit beispielsweise oder Wertschätzung der Person gegenüber, der geleisteten Arbeit gegenüber. Vertrauen, es geht um Vertrauen, es geht um den guten Ruf eines ausführenden Betriebes beispielsweise. Es geht aber auch darum, wie können zwei Menschen zukünftig noch zusammenarbeiten, wenn sie eben auf Folgeaufträge warten oder eben aufeinander angewiesen sind und sie wollen ihre Geschäftsbeziehung fortsetzen, ne? Und dort kommen dann Mediatoren zum Einsatz, können zum Einsatz kommen und arbeiten genau diese Interessen hinter den Positionen heraus, strukturieren das Gespräch, fördern die Kommunikation und sorgen letztlich dafür, dass sich die beiden Parteien besser verstehen. Darum geht es, dass sie nicht mehr auf ihren Positionen verharren, sondern dass sie lernen, sich zu verstehen und zu verstehen, was die jeweilige Motivation des anderen hinter der Forderung ist, ne? Und kann man natürlich alles auch vor Gericht klären, aber Gerichtsprozesse, wissen wir ja, sind lang, sind teuer und entscheidend ist vor allen Dingen, am Ende entscheidet ein Dritter, nämlich der Richter. Der entscheidet darüber, wer hat Recht, also was wird getan. Und das ist in der Mediation nicht der Fall. Der Mediator entscheidet nämlich nicht, sondern er unterstützt die Parteien darin, ihre Lösung selber zu finden. indem sie Verständnis gegenseitig füreinander entwickeln. Und dann gibt es verschiedene Lösungsoptionen, dann geht man über zu einer Verhandlung und am Ende entscheiden sich die Parteien selbstständig dafür, was getan werden soll. Und da stehen dann auch beide dahinter. Mit so einer Entscheidung kann man dann die Geschäftsbeziehung fortführen. Ne? Der gute Ruf ist gewahrt. Das Ganze ist häufig gegenüber einem Gerichtsprozess eben auch günstiger in den Verfahrenskosten. Nicht nur häufig, also höchstwahrscheinlich ist es günstiger in den Verfahrenskosten. Ne? Das heißt, hinterher ist eigentlich eine höhere Zufriedenheit bei allen Parteien erreicht.
Okay. Hast du da mal so ein Beispiel, was du da in der Vergangenheit mal für einen Fall gehabt hast? So ein bisschen die Situation und wie hat dir da gerade die Mediation, also die Mediatorenrolle geholfen, diesen Konflikt aufzulösen?
Ja, es ist häufig genau dort, wo zukünftige Zusammenarbeit auf dem Spiel steht. Ne? Konkreten Fall kann ich nicht berichten, aber es ist meistens, wenn ein Auftraggeber eine Leistung beauftragt hat und mit der Ausführung nicht zufrieden ist. Da können ja verschiedenste Interessen dahinter stehen. Ne? Könnte zum Beispiel auch dahinter stehen, dass ein Auftraggeber gerade nicht zahlungsfähig ist und gerne einfach warten wollen würde, bis die Liquidität wieder da ist. Aber es ist gar nicht mehr, es ist einfach nur das. Nur diese Karten, die behält man sich lieber in der Hinterhand. Man könnte sie ja später nochmal benötigen, ne? Und ich denke einfach, wenn man die mehr auf den Tisch legen würde, wenn man mehr sagen würde, warum man etwas fordert, was man gerade dabei empfindet und was die eigenen Nöte sind, dann könnten viele Konflikte, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, besser und anders gelöst werden.
Ja, absolut. Also einfach da nochmal mit diesen Leuten sprechen und die wahren Beweggründe hinter dieser Aktion in Erfahrung bringen. Okay. Ausblick in die Branche, in die Baubranche. Eine sehr allgemeine Frage: Wie siehst du denn die Zukunft in der Baubranche jetzt auch im Hinblick auf den Holzbau?
Das ist natürlich schwierig zu beantworten, ne? Vor 10 Jahren hätte sich wahrscheinlich kaum einer ausmalen können, wie die Welt heute aussieht. Ich denke, wir werden mehr im Bestand arbeiten, mehr mit dem arbeiten, was schon da ist, und dort uns damit auseinandersetzen, ob man das umnutzen kann, umplanen kann, ob man das aufstocken kann und so weiter. Abriss und Neubau ist einfach nicht immer die beste Lösung. Dann werden wir uns mehr damit auseinandersetzen müssen, welches Material an welchem Ort die ehrlichste Wahl wäre, weil wir mit Ressourcenknappheit zu kämpfen haben, auch mit Holz, aber auch mit Sand, auch mit Stahl. Die Ressourcen sind einfach endlich, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und in dem Zug dann auch innerhalb einer Bauweise müssen wir eben auch uns damit auseinandersetzen, wie wir ressourceneffizient planen. Ne, beispielsweise, ob eine Holztafelwand als Außenwand beispielsweise das Richtige ist, ob es eine Brettsperrholzwand das Richtige ist oder auch bei Decken, ob es eine Vollholzdecke sein muss oder ob auch eine Rippendecke geht, die einfach weniger Holz einsetzt. Und dann natürlich in aller Munde ist im Moment das Thema KI. KI wird die Branche verändern. Wiederkehrende Arbeiten werden weniger werden. Wissen wird noch allgemeiner zugänglich sein. Und daher denke ich, dass gerade Soft Skills wie Kommunikation eben immer wichtiger werden, weil Menschen wollen und werden immer die Verantwortung letztlich auch tragen und müssen Wissen koordinieren, zusammenbringen, dass der Gesamtkontext ist häufig größer als das, was man selber einer KI eben auch gesagt hat. Und das zu koordinieren, zusammenzubringen, Entscheidungen zu treffen, das ganze Zwischenmenschliche, ne? Wie gehen wir miteinander um? Das wird meines Erachtens keine KI für uns übernehmen, sondern dort braucht es uns als Menschen und das wird ein großer Part sein, der uns zukünftig begleitet in der Baubranche auch.
100%. Baubranche hat immer schon von Kommunikation und der Zusammenarbeit unterschiedlicher Personen, Gewerke, Leute, Planer gelebt und ich denke auch, dass das definitiv auch so weiterhin bleiben wird. Alright. Dann schauen wir doch auf die letzte Frage hin. Und zwar würde mich jetzt ganz brennend interessieren, was dein Lieblingsbauwerk ist und Ich habe eine Vermutung, dass es vielleicht sogar das eine Material aus Holz ist, aber ich lasse mich jetzt gerne von dir überraschen, was es ist.
Ja, ich habe dir kein explizites Lieblingsbauwerk mitgebracht, sondern eine Kategorie. Ich konnte mich einfach nicht für ein spezielles Bauwerk entscheiden und wie ich so in mich gegangen bin und überlegt habe, was könnte ich sagen, es sind Brücken. Ich finde, Brücken fand ich schon immer unheimlich faszinierend. Sie schaffen Verbindung, sie schaffen Wirtschaftskraft, überwinden Hindernisse. Ne? Ich finde einfach, dass Brücken im Allgemeinen ein unfassbar spannendes Bauwerk sind, machen das Tragwerk sichtbar. Und wenn ich eben auch zu meinem Thema eben denke, es gibt ja auch viele Brücken in Holzbetonverbundbauweise, ne? Wo dann Tragwerk, Materialeffizienz, Gestaltung, wo alles zusammenkommt, das gefällt mir einfach unfassbar gut.
Hast du da irgendeine Brücke, die dir da besonders hervorschwebt?
Keine Brücke im Speziellen tatsächlich. Also viele immer wieder, ich sehe immer wieder viele Bilder, aber jetzt keine spezielle Brücke. Es gibt ja auch Holzbetonverbundbrücken mit Carbonbeton beispielsweise, was mir in letzter Zeit immer wieder begegnet. Gefällt mir auch sehr gut.
Okay, alles klar. Ja dann, Niklas, wir sind am Ende. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei dir bedanken und für die Zukunft wünsche ich dir ganz viel Erfolg im Bauen von Holzprojekten. Drück dir da ganz fest die Daumen und ganz viel Erfolg und schön, dass du da warst.
Danke dir, Daniel. Hat mich gefreut.